Wir Menschen leben in einer Welt, bei dem nur ein Teil sichtbar ist. Es gibt einen Teil, der ist unsichtbar. Das heißt, wir sind immer darauf angewiesen, dass man unsichtbare Dinge durch Erfahrung, durch Beobachtung, beziehungsweise durch Beschreibung von demjenigen, der es geschaffen hat, überhaupt erkennt. Das heißt, wir leben hier mit unserem Körper in einer normalen weltliche Welt, so möchte ich es nennen. Wir leben aber mit unserem Geist und mit unserem Inneren in einer geistlichen Welt. Und jetzt geht die Bibel einfach hin und beschreibt diese geistlichen Dinge in der Regel mit Begriffen und Ausdrücken, die uns als normalen Bürger zuerst einmal nicht so vertraut sind. Zum Beispiel, unsere alten Väter haben diese Tatsache mit einem ganz speziellen Ausdruck betitelt. Und zwar, sie redeten von der Sprache Kanaans. Und das ist gar nicht falsch. Weil ich kann geistliche Dinge nicht mit weltlichen Dingen ausdrücken, sondern geistliche Dinge sind so, wie es die Bibel beschreibt. Wenn man jetzt die geistlichen Dinge mit den biblischen Begriffen ausdrückt, dann hat man die Sprache Kanaans. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, weil manche Dinge kann man nicht fühlen, auch im Geistlichen. Manche Dinge kann man nicht sehen im Geistlichen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Bibel uns das beschreibt. Zum Beispiel sagt sie ganz klar, Gott ist Geist. Das heißt, Gott hat keinen Körper wie wir. Gott ist Geist. Er wohnt im unzugänglichen Licht, wo nie jemand war, außer bei Jesus. Er ist für uns nicht fassbar, auch wenn der Gott Israels im Alten Testament gesehen wurde, haben sie immer der Herr Jesus gesehen, nie den Vater, er ist immer unzugängliche Licht, nicht fassbar. Und die Bibel sagt da in Johannes 3, Vers 8, der Geist weht, wo er will. Das heißt, das Wirken des Heiligen Geistes in dieser unsichtbaren Welt ist etwas, das du letztendlich nicht berechnen kannst. Aber die Bibel gibt uns Beschreibungen. Sie sagt da in Johannes 6, 44, und das ist wieder das, was du spürst, der Vater zieht zum Sohn. Das heißt, dann wirkt der Heilige Geist. Dann will der Vater im Himmel einen Mensch zu seinem Sohn bringen. Ich habe das immer wieder erlebt in der Firma, wenn ich für Leute konzentriert gebetet habe, die ein Zeugnis gegeben habe, dann wurde sie offen. Und dann kam ich zu einem Punkt. Und hast du gemerkt, dann tobt der Kampf in diesem Herzen. Ja oder nein? Und wenn dann das Nein kam, dann ist diese Wirkung des Geistes in den Leuten weggegangen. Das hat mich immer erschüttert, dass dann das Wirken des Geistes zurückging. Gott hat ja nicht der Nase rumgeführt, indem der Heilige Geist in ihnen wirkte. Aber sie hatten hier einfach haben Nein gesagt. Es kam dann oft Jahre und dann kam es wieder. Es war für mich hochinteressant, bei mir selber war es so. Ich war 4 Jahre in einer Phase der Erweckung, die so wellenartig ging, bis ich dann zur Wiedergeburt durchbrach. Und die Bibel sagt in Apostelgeschichte 15, Vers 8, eigentlich was ganz Interessantes, sie sagt, Gott sieht etwas, was ich und du nicht sehen. Das heißt, auch in der ganzen Arbeit im Reich Gottes sieht man Dinge nicht und vor allem sieht man etwas nicht. Das, was hier geschrieben steht. Und Gott, der die Herzen kennt, alte Schlacht dort übersetzt, der Herzenskenner oder der Herzenskünder, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Der machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Das heißt, Gott kennt mein und dein Herz. Gott sieht, ob jemand bereit ist, sich zu bekehren. Gott sieht, ob jemand es ernstlich will. Gott sieht vor allem, ob jemand seinem Befehl gehorcht hat. Und der erste Befehl, den der Herr Jesus an diese Welt gibt, ist in Markus 1, Vers 15, und er lautet, tut Buße und glaubt. Und es greifen die Apostel auf in Apostelgeschichte 17, 30 und sagen, jetzt gebietet er allen Menschen, jedem, tu Buße. Und wenn Gott sieht, dass das passiert ist, dann kommt dieses Wirken des Heiligen Geistes gewaltig und dann kommt es auch zur Wiedergeburt. Aber die Bibel umschreibt dann selbst, wenn jemand wiedergeboren ist, wenn jemand sich hat bekehrt, wenn jemand gerettet ist, wenn jemand aus dem Reich des Teufels herausgerissen und das Reich des Sohnes seiner Liebe betreten hat, wenn jemand wiedergeboren ist, das heißt, wenn er in einem Geist zu einem Leib getauft ist, sagt die Bibel ganz klar, auch diese Dinge und beschreibt sie und nennt sie wieder mit diesen Ausdrücken der Sprache Kanaans. Ich möchte heute einen dieser Ausdrücke aufgreifen. Wir haben es ja schon mal studiert vom Salböl her. Ich möchte heute nochmal das aufgreifen, was es heißt, Salbung. Wisst ihr, wir sind Deutsche. Wir tun manchmal, wie wenn das Evangelium mit der Reformation erfunden worden wäre. Wir tun manchmal so, wie wenn Deutschland die Wiege des Evangeliums wäre, wie wenn das Evangelium etwas Deutsches wäre. Weit, weit gefehlt. Sondern das Evangelium ist von Gott für alle Menschen gegeben und es ist im Orient entstanden und er benutzt die Dinge, die in der Heiligen Schrift dafür beschrieben werden. Und um das in der Tiefe zu verstehen, müssen wir unser deutsches Denken manchmal wegwerfen und einfach hingehen und uns das ansehen, was die Bibel hier drüber sagt. Ich habe jetzt in diesen Tagen, ich lese ja die Bibel eher systematisch durch, Altes, Neues Testament, und zwar immer parallel, ist mir in 4. Mose 6, Vers 15 nochmals etwas aufgefallen. Und zwar, man hat hier den Nasiräer. Der Nasiräer ist der Geweihte. Das ist der, der sich Gott weiht, der sich Gott auf den Altar legt, in einer besonderen Weise. Und es wird hier beschrieben, wie es für den Nasiräer von ganz großer Wichtigkeit ist, 4. Mose 6, Vers 11, dass er ein Sündopfer bringt. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt auch in dieser geistlichen Welt. Religion ist etwas Krankhaftes, vom Teufel erfunden. Aber das wahre Evangelium geht immer davon aus, wenn man Gott wirklich dienen will, muss zuerst das Sündopfer geschehen sein. Das heißt, ich muss gewaschen sein von meiner Sünde. Das Blut Jesu Christi muss meine Sünde hinweggenommen haben. Als zweites sagt er dann, und dann das Brandopfer. Und Brandopfer steht in der Heiligen Schrift immer für Ganzhingabe. Das heißt, Gott erwartet, wenn er jemand dient, dass er das Sündopfer gebracht hat, gewaschen ist im Blut des Lammes, dass er das Brandopfer bringt, dass er sich auf den Altar gelegt hat. Und jetzt beschreibt die Bibel noch etwas, das beschreibt sie an anderen Stellen mit Speisopfer. Sie zeigt hier etwas, und zwar, wie man dann dieses gereinigte Mehl, dieses gereinigte Wesen, wie dieser Mensch das dann darbringen soll. Vers 15, es heißt hier ein Korb mit ungesäuertem, das heißt ohne jede Heuchelei, ohne Sünde, Kuchen von Feinmehl mit Öl gemengt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt. Und jetzt haben wir hier zwei Dinge. Das Öl steht in der Heiligen Schrift für den Heiligen Geist. Einmal sagt er gemengt, vermischt, und einmal sagt er gesalbt. Und das eine ist ja unser Thema Salbung. Das heißt, es gibt zwei Dinge, wie der Heilige Geist im Leben der Gläubigen und vor allem der ganzen Menschheit wirkt. Und das möchte ich doch nochmals aufzeigen. In 2. Mose 29, Vers 36 haben wir hier aus dem Alten Testament Musterbeispiele. Wisst ihr, und weil wir ja Deutsche sind, da sagen wir sind Christen. Luther hat natürlich etwas getan. Luther musste, es war eine gewaltige Leistung, Luther musste eine neue Sprache erfinden. Also unser Deutsch ist eigentlich gar keine Sprache, sondern unser Deutsch ist nichts anderes wie die alte sächsische Kanzleisprache, etwas mit volkstümlichen Ausdrücken aufgepeppt. Ist nichts anderes, ist Hochdeutsch. Und Luther hat dann für seine Bibelsprache diese Kanzleisprache genommen, hat sie aufgepeppt mit Ausdrücken des Volkes und er hat dann manche Worte nicht gefunden. Er hat dann einfach gesagt, es ist ein Engel. Das griechische Engelos heißt einfach Bote. Der hebräische Ausdruck heißt nur Bote. Er hat das dann nicht übersetzt, hat einfach einen Engel draus gemacht, hat es eingedeutscht. Apostel heißt eigentlich nur ein Gesandter. Er hat einen Apostel draus gemacht, also einen Spezialausdruck. Und genauso ist das Christ. Das Wort Christ ist relativ einfach. Christ heißt ein Gesalbter. Christus ist der Gesalbte und Christ ist einfach ein Gesalbter. Er hätte genauso gut schreiben können, und man nannte sie zuerst die Gesalbten in der Apostelgeschichte. Hätte man schreiben können, wenn der Lukas hätte das Wort wählen können, wenn es der Heilige Geist gewollt hätte. Das heißt, Christen sind Gesalbte. Weißt du, und das ist ein Riesenproblem. Wir haben heute hier Leute, da muss ich einfach sagen, ihr müsst einfach euch bewusst sein, wenn ihr keine wirklich Gesalbten sind, dann seid ihr gar keine Gläubigen. Dann seid ihr gar nicht gerettet. Er kommt auch nicht in den Himmel. Die Bibel ist eindeutig und sagt, du musst ein Gesalbter sein. Also müssen wir dem mal nachgehen und sagt, dann, wenn du ein Gesalbter bist, dann wirkt die Salbung in dir und das hat wieder besondere Merkmale. Ich weiß noch, wo ich ein ganz junger Gläubiger war, hat ein alter Prediger, oder also ein alter, der war wahrscheinlich sogar jünger wie ich, aber auch ein Prediger, der für mich damals alt war, hat einfach gesagt, ja, wenn wir von der Salbung reden, dann denken die an Nivea-Creme. Das ist ja auch so. Wisst ihr, wir sind ja ein Heidevolk geworden. Die Sprache Kanaans gibt es nicht mehr im Volksmund. Wenn du jetzt zu jemandem sagst, ich bin ein Gesalbter, denkt der, du bist nicht normal. Aber wir Gläubigen, wir sollen dem nachgehen, was die Bibel mit diesem Spezialausdruck der Sprache Kanaans meint. Und da ist 2. Mose 29, 36 sicher wichtig. Und zwar, wir haben hier ja die Besonderheiten auch des Baus der Stiftshütte. Die Stiftshütte ist ja ein Bild auf die Gemeinde Jesu Christi. Und zwar, es heißt hier, du sollst täglich einen Jungstier als Sündopfer schlachten zur Sühnung und du sollst den Altar entzündigen. Indem du Sühnung für ihn erwirkst und sollst ihn salben, damit er geheiligt wird. Jetzt zeigt die Bibel etwas ganz, ganz Einfaches. Sie sagt, was ist Salbung? Salbung ist etwas, und wenn Gott etwas für sich in Besitz nimmt, wenn Gott etwas heiligt, dann funktioniert es ganz einfach. Zuerst wird es als Musterbeispiel im Alten Testament mit Blut gereinigt. Und nachdem es durch Blut gereinigt war, wurde es mit Öl gesalbt. Und in dem Moment, wie die zwei Dinge passiert sind, hat es Gott gehört. Das ist also für uns Gläubige auch ganz einfach. In der Sekunde, wo der Herr Jesus dich gerettet hat und dir die Sünde vergeben hat und dich abgewaschen hat mit seinem Blut, die Bibel beschreibt es eindeutig in Epheser 1, 13, kommt der Heilige Geist und versiegelt dich. Du wirst in derselben Sekunde in einem Geist zu einem Leib getauft. Du wirst in derselben Sekunde wiedergeboren. Du wirst Geist getauft. Du wirst versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du empfängst die Erstlingsgabe des Geistes. Und in derselben Sekunde, wenn das passiert, ist dasselbe passiert wie hier an der Stiftshütte. Du bist jetzt nicht mehr Eigentum deiner selbst, sondern du gehörst jetzt Gott. In dem Moment bist du geheiligt. Jetzt bist du ein Sklave Jesu Christi. Wisst ihr, wenn man das einmal begreift, ein Gesalbter ist immer ein Sklave Jesu Christi, dann kannst du nicht mehr leben, wie du willst. Du kannst nicht mehr tun, was du willst. Sondern du bist jetzt ein Sklave. Aber dass man überhaupt in den Zustand kommt, muss man zuerst schon mal gesalbt sein. 2. Mose 40, Vers 9. Und du sollst das Salbeöl nehmen und die Wohnung salben, samt allem, was darin ist, und du sollst sie heiligen, samt allen ihren Geräten, damit sie heilig sei. Und jetzt sehen wir etwas in Vers 34. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Also du siehst etwas. Gott wohnt nur dort, wo er gesalbt ist. Er hat alles, wo er wohnen wollte, hat er gesalbt. Das heißt, wenn Gott in deinem Herzen Wohnung machen soll, wenn du Gottes Kind werden willst, wenn du willst, dass der Herr Jesus in deinem Herzen wohnt, dann müssen zwei Dinge unabdingbar passieren vorher. Du musst gewaschen werden im Blut des Lammes, und wenn du gewaschen bist im Blut des Lammes, dann wirst du auch gesalbt, dann kommt der Heilige Geist. Und in dem Moment, wie dich der Heilige Geist salbt, derselbe Sekunde, wirst du in einem Geist zu einem Leib getauft. Du wirst in der Sekunde der Errettung praktisch in den Leib Christi hineingefügt, und dann bist du ein Gotteskind. Und dann bist du gläubig. Und dann kommt aber die Folge, du gehörst jetzt nicht mehr dir. Du bist jetzt geheiligt. Du bist wie ein Gegenstand in der Stiftshütte. Du gehörst jetzt ihm. Du hast kein Recht mehr auf dein Leben, gar keins. Offenbarung 1, 4 bis 6. Ich weiß ja, dass die Gläubigen auch das nicht hören wollen. Versteht ihr? Aber das ist einfach so. Das ist Fakt. Offenbarung 1, 4 bis 6. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der war und der ist und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das heißt, wir sind Könige und Priester. Wisst ihr, wenn ihr jetzt das Alte Testament mustermäßig untersucht, dann stellt ihr was ganz Einfaches fest. Jeder König, jeder Priester musste ein Gesalbter sein, sonst war er kein König, sonst war er kein Priester. Wenn jemand nicht gesalbt ist, ist er kein Gläubiger, dann kann er Gott nicht dienen. Wisst ihr, Und es ist auch völlig egal, ob da jemand jetzt einen großen Titel hat. Das interessiert überhaupt niemand. Machen wir es mal ganz krass, dass man es auch erkennt. Wenn der Papst nicht wiedergeboren ist, wenn der Papst nicht gesalbt ist mit dem Heiligen Geist, wenn er nicht ein Gotteskind ist, wenn er keine Wiedergeburt erlebt hat, geht er genauso verloren wie ein Atheist. Ist doch klar. Kein Anseher der Person, kein Anseher der Stellung, keine religiöse Titel, gar nichts, sondern es ist nur die Frage, wer ist gesalbt und wer ist nicht gesalbt. Das ist das, was hier letztendlich eine Rolle spielt. Und für die Priester heißt es ganz einfach in 2. Mose 28, die Priester, und du sollst sie deinem Bruder Aaron anlegen, auch seinen Söhnen, und sie salben und ihre Hände füllen und sie heiligen, dass sie mir als Priester dienen. Man kann Gott nur dienen, so wie es in der Offenbarung steht, wenn man gesalbt ist. Ein Priester war immer gesalbt. Ein König war immer gesalbt. Gell? Der König David, in 1. Samuel 16, 12 passiert es ja, der dann am Ende seines Lebens, im 2. Samuel 22, wenn man sich das dann anguckt, am Schluss seines Lebens, der Mann hat es begriffen, er sagt dann im Vollbewusstsein, was hier passiert ist, der du Gnade erweist oder der Gnade erweist seinem Gesalbten. Er hat es gewusst, dass er ein Gesalbter ist. Verstehst du? Und wenn du Gott dienen willst, musst du sicher sein, dass du wiedergeboren bist. Du musst sicher sein, dass du Gottes Kind bist. Du musst sicher sein, dass du gewaschen bist im Blut des Lammes. Und du musst sicher sein, dass du gesalbt bist. Alles andere ist Theater, versteht ihr? Theater. Ihr müsst einfach sagen, ich habe gestern mit meinem Bruder gesprochen. Der hat so negative Erfahrungen gemacht, auch im Reiche Gottes. Der hat zu mir gesagt, weißt du, Karl Hohmann, ich habe nur ein Problem. Ich will nur jemand, der sucht einen Mitarbeiter. Ich sage, ich will nur jemand, der wirklich ein Gotteskind ist, der gerettet ist. Ich sage, ich habe keine Lust mehr, diese Fälschungen denen nachzugehen. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach versteht, überall, wo man Gott dient, ist Salbung. Überall, wo man Gott dienen will, muss diese Salbung da sein. Da muss der Heilige Geist da sein. Jetzt versteht ihr aber, warum Paulus, als die Jünger des Johannes trifft, in Apostelgeschichte 19, da haben wir immer eine Geistestaufe draus gemacht. Ist ja eine, nämlich eine Wiedergeburt. Warum er die fragt. Er fragt die eiskalt und sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Was fragt er sie da? Seid ihr gesalbt? Habt ihr den Heiligen Geist? Seid ihr gesalbt? Und sie sagen, wir wissen nicht einmal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Damit weiß er, er hat nicht wiedergeborene Jünger des Johannes des Täufers vor sich. Damit ist der Fall eindeutig. Und jetzt erklärt er ihnen, sie müssen an Jesus glauben. Sie haben nicht einmal gewusst, dass sie an Jesus glauben müssen. Und dann kommt der Heilige Geist über sie und salbt sie, nachdem sie zum Glauben kommen. Das ist gewaltig. Aber man sieht hier, im Endeffekt musst du die Leute fragen, hast du den Heiligen Geist, bist du gesalbt, bist du gerettet, bist du Gotteskind? Wenn dir jemand Ja sagt und das passiert ist, dann ist unabdingbar vorher die Reinigung durch Jesu Blut geschehen. Und wenn jemand Vergebung der Sünde hat und durch Jesu Blut gereinigt ist, egal ob er Heilsgewissheit hat oder nicht, dann ist er gleichzeitig in einem Geist zu einem Leib getauft, weil die Salbung immer kommt, wenn die Blutsreinigung da ist. Wir dürfen nicht nach unseren Gefühlen gehen. Wir dürfen uns nicht vom Teufel an der Nase herumführen lassen. Wenn ich ein Gotteskind bin und bin gewaschen im Blut des Lammes, bin ich auch gesalbt. Das ist gar keine Frage. Und in 3. Mose 16, 32 sagt die Bibel, und die Sühnung soll ein Priester vollziehen, den man gesalbt und dessen Hände man gefüllt hat. Jetzt kommen wir plötzlich zum Entscheidenden. Der Gesalbte ist der Herr Jesus. In Johannes 3, 34 sagt die Bibel, Gott gab ihm nicht den Geist nach Maß. Das heißt, er hatte den Heiligen Geist maßlos. Das seht ihr auch in dem Moment, wie der Herr Jesus auf dem Tabor in Matthäus 17 auf dem Berg der Verklärung steht. Dann ist ja etwas passiert. Du hast es ja nicht gesehen, dass er der Sohn Gottes ist. Du hast ja nicht gesehen, dass hier Gott geoffenbart im Fleisch vor dir steht. Und in dem Moment, wie er die Wirkung des Fleisches nur etwas nachgelassen hat, kam sofort die Herrlichkeit, die Shechina, die Wolke- und Feuersäule, die auf der Stiftshütte saß, war jetzt auf ihm. Weil er hatte den Geist nicht nach Maß. Da war jetzt alles, die gesamte Salbung, die gesamte Herrlichkeit, hat er nur etwas nachgelassen. Und sofort ist er verklärt worden, wurde weiß, wie es ein Bleicher nicht machen kann. Es war wunderbar und die Jünger sind zusammengebrochen. Das ist normal. Das heißt, er ist der Gesalbte. Er hat den Geist nicht nach Maß. Wenn man jetzt sieht, was dieser gesalbte Priester tut, Im 3. Mose 4, Vers 5 und folgende, dann sieht man etwas, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, warum hat denn Gott 2/3 der Bibel alttestamentlich nur diese Bilder gezeigt, dass wir verstehen sollen? Im Neuen Testament ist es ganz komprimiert, im Telegrammstil erklärt, und im Alten Testament wie für ein Kind ein Bilderbuch. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und da heißt es, und der gesalbte Priester soll von dem Blut des Jungstiers nehmen und es in die Stiftshütte bringen. Und jetzt siehst du, wie am Versöhnungstag das Blut in die Stiftshütte gebracht wird, wie bei allem, was entscheidend ist, wenn ein Mensch mit Gott wieder in Ordnung gebracht wird. Egal wie, was bei ihm passiert ist, immer das Gleiche passiert. Er wird letztendlich mit dem Blut gereinigt. Und dieser gesalbte hohe Priester, der Herr Jesus, geht immer zuerst mit dem Blut um und dann kommt die Salbung. Wisst ihr, wenn man das einmal sieht, dann muss man sich nicht überlegen, was tut jetzt der Herr Jesus immer zuerst? Immer zuerst will er, dass du und ich gereinigt sind im Blut des Lammes. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der nicht gerettet ist, dann musst du dir ganz klar vergegenwärtigen. Gott sagt, Johannes 3, 16, er hat die ganze Welt geliebt. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will dich retten, aber unter einer Bedingung. Das ist die einzige Bedingung. Du musst Buße tun und wenn du das tust, dann wird er dich waschen. Mit diesem Blut. Sobald er sich mit diesem Blut gewaschen hat, wird er sofort hingehen und dich in einem Geist zu einem Leib taufen. Sofort kommt die Salbung über dich. Da kommt der Heilige Geist über dich, salbt dich und du wirst in derselben Sekunde, wirst du König, Priester, wirst du Gotteskind, wirst du rekrutiert. Wenn das nicht passiert ist, bist du erledigt. Es muss klar sein. Es gibt hier keinen Mittelweg, es gibt hier keinen dogmatischen Weg, da man sagt, ja, andere sehen jetzt anders, ist egal, die Bibel sieht so. Nur ein Gesalbter ist ein Christ. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich gucke zum Beispiel ganz genau, wenn ich an Kirche vorbeifahre, auch wenn die Gottesdienst haben, ich gucke da sehr genau, wer da reinläuft. Man muss sich denken, wenn ich die Leute sehe, seid ihr echt? Was ist mit euch passiert? Seid ihr? Ich hatte eine Stiefoma, so muss ich dazu sagen. Eine alte Bäckersfrau von Tailfingen. Eine Frau, die kein leichtes Leben hatte und die einen Mann hatte, der auch nicht ohne war. Er war unter anderem ein Mann, der bekannt war, dass er nicht sehr zimperlich ist, war ein wirklicher Mann, war auch jähzornig, war ein Mann im tiefsten Sinne des Wortes. Und diese Frau in ihrer Verzweiflung, sie hatte ja viele Kinder und war ziemlich angeschlagen, und diese Frau ist in ihrer Verzweiflung in die normale evangelische Kirche gegangen. Gibt heute unvorstellbar. Zumindest hier in Teifingen, ist in die evangelische Kirche gegangen und hat dann, das hat mir mein Stiefvater immer erzählt, und er sagt dann, sie ist eines Tages heimgekommen und hat die Phronik ihren Kindern erzählt, ich habe jetzt Heilsgewissheit. Sie hat eine wirkliche Wiedergeburt und eine Rettung erlebt, weil da hat es teilweise gläubige Pfarrer gehabt. Wir haben hier gläubige Pfarrer gehabt, wir haben unter, wer es noch weiß, unter der Linde, dort waren Erweckungsversammlungen, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Teifinger hat so viele Missionare ausgesandt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und geht einmal nach Ebingen, da ist genau das Gleiche passiert. Wir hatten Versammlungen mit Melia Schrenk, das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen. Da war Erweckung teilweise. Und es ist hier wirklich etwas passiert, ein Durchbruch. Wisst ihr, und Gott fragt nicht, ob du evangelisch, katholisch, methodisch, baptist, Pfingstler, Brüderbewegung, was du bist, interessiert doch Gott überhaupt nicht. Sondern er will wissen, ob du gerettet bist durch Jesu Blut. Er will wissen, ob das passiert ist, was bei dieser Frau passiert ist. Dass du durchgebrochen bist zum Heil, dass du ein Gesalbter bist, dass der Heilige Geist über dich kam, dass die Salbung in dir ist. Und in Daniel 9, 24 sagt die Bibel genauso wie in 2. Mose 16, 32. Dort sagt sie einfach, in 3. Mose 16, 32, zeigt sie einfach nochmals, der Heilige Geist, dass der kommt und diese Salbung vollzieht vom wahren Gesalbten, das ist der entscheidende Punkt. Sie redet immer wieder vom Priester, der gesalbt ist, dessen Hände gefüllt sind, der die Fülle des Heiligen Geistes hat. Und in Daniel 9, 24, in dieser gewaltigen Prophetie über die Danielschen Jahrwochen, sagt die Bibel ganz klar, der Herr Jesus ist der Gesalbte, es wird der Gesalbter kommen, nämlich der Christus. Christus heißt auch nur Gesalbter. Und Christ ist ein gesalbter Mensch. Das heißt, Gläubige sind Gesalbte. 1. Mose 28, 16. Hier hast du Jakob. Jakob, der Sünder. Selbst der Sünder hatte in diesem Stadium hatte die schon Offenbarungen. Mir würde wirklich interessieren, was die wusste, dem Alten Testament. 1. Mose 28, 16. Als ein Jakob von seinem Schlaf erwachte, ist die Himmelsleiter, sprach er wahrlich, der Herr ist in diesem Ort, und ich wusste es nicht. Der fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte hier, ist nichts anderes als das Haus Gottes und das ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und jetzt nennt er das den Ort Bethel. Er gießt Öl darüber. Er nimmt einen Stein und gießt Öl darüber. Das ist das perfekte Bild auf Christus, den Felsen, der die Fülle des Heiligen Geistes hat und dass der geweihte Priester ist, der uns elende Kreaturen rettet und dann salbt und uns zu kleinen Priestern macht. Ich sage ausdrücklich kleinen Priester. Und in 3. Mose 14, 25, das ist ja die Reinigung vor Aussatz, dort sieht man dann wieder genau der gleiche Gedanke, der durchzieht die Heilige Schrift wie ein roter Faden. 3. Mose 14, 25, dort heißt es, und da soll der Priester das Lamm des Schuldopfers nehmen und das Öl. Und der Priester soll beides vor dem Herrn weben als ein Webopfer. Und er soll das Lamm des Schuldopfers schächten. Das ist passiert am Kreuz vor Golgatha. Das Blut ist geflossen, ist dann ins himmlische Heiligtum getragen. Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen und es dem, der gereinigt werden soll, das bin ich und du, die reinigen will. Vielleicht dich das erste Mal, wenn du gerettet wirst, uns Gläubige dauernd. Auf sein rechtes Ohrläpplein tun, auf die Sinne. Versteht ihr, wenn wir uns dauernd mit den Sinne verderben. Bücher, Fernseher, Internet, das alles verdirbt. Versteht ihr? Das ist, so, das ist im Prinzip von der Materie her so neutral wie ein Auto. Kannst du hinfahren, um einen Bankraub zu begehen? Du kannst ein Auto nehmen, um jemanden im Krankenhaus zu besuchen. Aber der Teufel benutzt diese Mittel, um die Menschheit zu verseuchen. Drum aufs Ohrläpplein, auf den Daumen deiner rechten Hand. Dein Handeln muss gesalbt werden. Auf die große Zehe deines rechten Fußes. Wo gehst du hin? Versteht ihr? Gott will meine Sinne, mein Tun und mein ganzes Sein, will er mit dem Blut reinigen. Und jetzt sagt die Bibel was Gewaltiges. Der Priester gießt in Vers 26 das Öl in seine linke Hand. Das heißt, du kannst es nicht auslösen. Wisst ihr, die pfingstcharismatische Szene hat geglaubt, dass sie durch bestimmte Praktiken, durch Handauflegung, durch an den Händen fassen, durch bestimmte magische Formeln, indem sie Dinge ausspricht, dass sie den Geist holen könnte. Aber die Bibel zeigt es an, dass es nicht stimmt, sondern er gießt das Öl in die linke Hand. Damit zeigt er an, du kannst nichts tun. Nichts tun. Der Priester tut es. Er gießt es in die linke Hand. Damit ist angezeigt, du kannst nichts tun. Und jetzt heißt es, jetzt geht der Priester hin mit seinem rechten Finger. Jetzt heißt es 28. Danach soll der Priester von dem Öl in seiner Hand, dem, der gereinigt werden soll, oben auf sein Ohrläpplein tun. Da war es Blut. Auf den Daumen seiner rechten Hand. Da war es Blut. Auf die große Zehe seines rechten Fußes. Oben auf das Blut des Schuldopfers. Das heißt, die Salbung, der Heilige Geist, kommt immer dorthin, wo das Blut war. Und in dem Moment, wie du gerettet wirst, wie du Gotteskind bist, durchbrichst zur Wiedergeburt, wird die Salbung von Kopf bis Fuß gewaltig über dich kommen. Du wirst das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist ein Märchen, dass man nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt wird bei der Wiedergeburt. Du wirst bei der Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist erfüllt, weil du nämlich in einem Geist zu einem Leib getauft wird. Wenn du nicht weißt, wie das geht, nimm eine Sprudelflasche. Lass Wasser ins Waschbecken ein und dann taucht diese Flasche unter, was passiert. Die Flasche ist völlig untergetaucht im Wasser und gleichzeitig füllt sie sich mit Wasser. Genau das passiert bei der Wiedergeburt. Nur geht es weg durch Verschleiß. Und drumherum laufen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist ja was ganz anderes, als uns diese Kreise teilweise sagten. Aber es ist trotzdem richtig, die Fülle des Heiligen Geistes zu leben. Aber hier bei den Gläubigen ist genau die gleiche Logik. Wenn es einen Bereich gibt in deinem Leben, ob das das Ohr ist, ob das der Daumen ist oder die Füße, wo du nicht das Blut Jesu Christi hast, wo der Herr dich nicht reinigen konnte in deinem Blut, dann kommt die Salbung nicht hin. Dann ist das der Bereich, wo du nicht unter der Salbung bist, wo du nicht unter dem Einfluss des Heiligen Geistes bist. Und dann kommen die Niederlage her. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt, auch wir Gläubige müssen als Gesalbte so leben, dass die Salbung uns letztendlich die ganze Zeit gegenwärtig ist. Könnt ihr euch erinnern, Ruth 3,3, was dort geschrieben steht? Dort steht letztendlich, geh hin, wechsle deine Kleider, wasche dich und salbe dich. Das sind perfekte Bilder. Kleider wechsle, das Kleid der Ungerechtigkeit nehme ich weg, zieh das Kleid der Gerechtigkeit ab, wasch mich, werde gewaschen im Blut des Lammes, dann werde ich gesalbt, Gottes Kind. Boas, Bild für Christus, Ruth, Bild für den Gläubigen, da siehst du, wie Wiedergeburt geht, perfekt. Aber die Bibel sagt jetzt ein paar ganz, ganz eindeutige Aussagen. Also nochmals, für alle, die noch nicht gerettet sind, ist es klar, du bist nur ein Gläubiger, wenn du gesalbt bist. Du bist nur ein Gläubiger, wenn du den Heiligen Geist hast. Da brauchst du gar nicht überlegen, wie fromm du bist. Ob du Werke tust, interessiert doch Gott nicht. Deine Werke sind nutzlos und Gott will, dass du das Opfer seines Sohnes annimmst. Gott will, dass du Buße tust, dass du in dich gehst. Und wenn du Buße tust, dann hast du den Befehl Gottes aus Markus 1,15 und Apostelgeschichte 17,30 erfüllt. Und dann kommt das Blut Jesu Christi, dann kommt der hohe Priester, der Kenner der Herzen kommt und wäscht dein Herz mit seinem Blut und dann salbt er dich. Dann bist du gerettet, dann ist Durchbruch da. Aber jetzt kommen wir, Gläubige, alle, die wir das erlebt haben, was ist jetzt? Lebst du als Gesalbter? Wisst ihr, manchmal denkst du, die Gläubigen sind nicht besser wie die Ungläubigen. Stimmt ja, sie sind von Natur aus gleich. Sie haben bloß einen Unterschied, sie haben den Heiligen Geist. Das ist der große Unterschied. Aber wenn die Salbung nicht zieht, weil das Blut nicht gezogen hat, dann passiert nichts. Ist euch das klar? Dann passiert nichts. 1. Johannes 2,20. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Das heißt, der Heilige Geist erleuchtet mich. Das Zweite ist genauso so entscheidend, wenn man das sich jetzt anguckt. Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, so ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Das heißt, die Salbung kommt über mich. Und die Bibel sagt ganz klar, sie wird mich belehren. Was wird sie mich belehren? Jetzt gibt es doch laut Epheser 4, 11 bis 16 die Ämter, wo zum Beispiel das Lehramt dazugehört. Sie wird mich nicht über allgemeine Sachen belehren, dazu sind die Lehrämter da, sondern sie wird mich belehren über alles, was für mich persönlich wichtig ist. Das ist auch der Grund, warum ich Bibel lese, warum du Bibel lesen musst. Und wenn du alles reinigen lässt durch Jesu Blut, was in deinem Herz ist, dann wird die Salbung, wenn aber dein Ohr nicht gesalbt ist, weil du nämlich hier genau an deinem Ohr letztlich nicht das Blut hast, dann wirst du es auch nicht hören, was der Herr zu dir zu sagen hat. Dann wirst du auch als Gläubiger nicht belehrt werden. Er wird dir alles beibringen, was für dich wichtig ist. Parallel dazu gibt es noch die Dienste in der Gemeinde. Das ist fürs Allgemeine. Aber der Herr selber geht dir persönlich auf dieser Ebene nach. Wisst ihr, und das ist das Gewaltige. In Galater 4 vielleicht der tiefste Vers über Heilsgeschichte. In Galater 4, 4 heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, um Blut zu vergießen. Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wie geht Sohnschaft? Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Das heißt, du hast jetzt der Heilige Geist, bist ein Gottes Kind nach der Wiedergeburt. Und du hast den Geist der Sohnschaft, damit bist du ein Gesalbter. Und jetzt kommt eben die Frage, was mache ich mit dem? Wie gehe ich mit dem um? Ich habe es ja bei der Wirkung des Salböls schon mal erklärt, aber ich möchte es nochmals erklären in 2. Mose 30, weil es mich jedes Mal packt, wenn ich Bibel lese. Und ich beschrifte alle meine Bibler in der Regel, wenn nur ein bisschen Platz ist, mit diesen Dingen, weil es mir einfach ungeheuer wichtig ist. In 2. Mose 30, Abvers 24, wird etwas erklärt. Das ist die Bildersprache der Bibel. Dort erklärt sie, wie das Salböl wirkt. Gell, wenn jetzt dich jemand fragt, zum Beispiel, was ist der Unterschied von dir und mir? Mein Nachbar hat schon zu mir gesagt, hast du einen anderen Gott wie ich? Theoretisch nicht. Praktisch ja. Nun, ich sage, weißt du, ich bin Gesalbter. Habe ich jetzt noch nie zu ihm gesagt, aber das ist vielleicht die Idee. Ich bin ein Gesalbter. Und er denkt, das spinnt er. Dann sage ich, du, kann ich dir erklären, was Gesalbter ist? Weil da hören sie dann zu. Wisst ihr, wenn du sagst, ich bin gläubig, sagt er, ich auch. Wenn du aber sagst, ich bin Gesalbter, dann wird er ja hellhörig. Dann vielleicht hast du die Chance zu erklären. Und dann sagt er, was ist Salbung? Dann sage ich, du, Salbung ist was ganz Einfaches. Und das kann man die Wirkungen beschreiben. Wenn du wirklich ein Gesalbter bist, wenn dein Ohr gesalbt ist, wenn dein Daumen gesalbt ist, wenn dein Zehen gesalbt ist, gewaschen im Blut und dann gesalbt, dann ist die Wirkung dieses Salböles da. Ich betone, du musst sie nicht suchen. Sie ist da. Und die Wirkung des Salböls, die ist so unbeschreiblich. Es fängt da in Vers 23, da sagt die Bibel, und zwar, nimm du dir auserlesene Spezerei, 500 Schekel feinste Myrrhe. Myrrhe lindert den Schmerz und stillt das Blut, das ist die Wirkung dieses Stoffes. Das heißt, dann bist du in der Lage, durch die Wirkung des Heiligen Geistes in deinem Herzen, dass jeder Schmerz gestillt werden kann. Jede Wunde, die dir geschlagen wurde, wird letztlich durch die Salbung, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, durch das, was der Herr Jesus in deinem Herzen tut, wird geheilt. Und da ist 500, das heißt, da braucht man eine Menge davon. Das heißt, wir kriegen ganz schön was ab in diesem Leben. Zimt, 250 Schekel, da brauchen wir nicht so viel. Wie süßes, würziges Feuer, scharf, stechend, wärmend. Das ist der Grund dafür, dass du mit letzter Hingabe, mit Leidenschaft dem Herr Jesus dienst. Scheinbar ist die Bewältigung des Schmerzes doppelt so nötig wie die Begeisterung. Ist auch interessant, wie die Maße hier sind. Das dritte, Kalmus, können wir uns ja gar nicht vorstellen, ist Würzrohr. Die Wirkung dieses Stoffes ist würzig, süß, schmerzlindernd, verdauungsfördernd, säureabbauend, wohlriechend, angenehm im Geschmack. Das heißt ganz einfach, du bist nicht mehr beleidigt. Dann kann ich sagen, du, weil ich bin mit dir nicht beleidigt. Weißt du warum? Weil ich gesalbt bin. Wenn er schlau ist, wird er fragen, wärst du mit mir beleidigt, wenn du nicht gesalbt wärst? Wenn ich dann ehrlich bin, würde ich sagen, manchmal schon, manchmal nicht. Das heißt, diese Wirkung des Heiligen Geistes bewirkt, dass ich Dinge, die mir wehtun, die mich ärgern, die mir schmerzlich sind, dass die verarbeitet werden. Ich bin in der Lage, Dinge zu verarbeiten, zu verdauen, aus Säure abbauen. Denn dann werde ich angenehm, wohlriechend für andere. Jetzt kommen wir zum nächsten Stoff. Und da brauchen wir wieder 500. Ist euch aufgefallen? Die guten Dinge, da brauchst du immer bloß 250. Aber von den gefährlichen Dingen, da brauchst du 500. Cassia. Wisst ihr, für was Cassia ist, können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Lindert Brandwunden und macht nahrhaft. Das Problem ist ganz einfach, wir sind heute in einer Welt, wo es keine Brandpfeile mehr gibt. Wärst du im Mittelalter, wo es Brandpfeile gab, dann wüsstest du, dass eine Wunde von einem Brandpfeil mit dem Schlechtesten geheilt hat im Altertum. Es war mit die schrecklichste Wunde. Und da sagt er ganz klar, Cassia, das Doppelte, 500, dass deine Brandwunde gelindert werden. Weißt du, ich kenne dich nicht so gut wie mich, aber ich kenne mich. Wisst ihr, im Lauf der Jahre, je länger ich gläubig bin, ist mir klar geworden, wie viele Brandpfeile des Teufels bei mir durch die Waffenrüstung durchgegangen sind und mich verletzt haben. Wo schwelende Wunden sind. Und sobald du dem Teufel glaubst, dass man diese Wunde nicht heilen kann, sobald du dem Teufel glaubst, dass die Wunde so bleiben muss, wirst du Gott nicht dienen können. Das geht gar nicht. Du dienst dann Gott nicht, weil du dauernd dich um das Zeugs drehst. Sobald du bereit bist, die Salbung zu akzeptieren, dass die Salbe von Gilead, die Wundsalbe, dass die Salbung diese Brandwunde heilt, wirst du neu beginnen, Gott zu dienen, weil dein Ohr, weil dein Daumen und dein Zeher mit dem Salböl geheilt wurden. Dann kannst du wirklich vorwärts gehen. Das nächste und der Schlusspunkt ist Öl. Das sind ja 5 Stoffe. 5 die Zahl der Gnade. Und mache daraus ein heiliges Salböl. Und zwar, er sagt, 500 Schekel Kassia und Olivenöl ein Hin. Und zwar, Olivenöl ist nahrhaft, macht haltbar, geschmeidig, weich, glänzend. Das ist ganz einfach. Was ist geschmeidig, weich, glänzend? Das ist angenehm. Wisst ihr, ein Gläubiger kann noch so entschieden sein. Er muss für seine Mitmenschen trotz aller Entschiedenheit angenehm sein. Das ist eine Wirkung von der Salbung. Wisst ihr, und ich habe früher geglaubt, ein Gläubiger ist sehr angenehm vor Gott, wenn er besonders knorrig ist und hart gegenüber seinen Mitmenschen. Das haben wir daher ausgetrieben. Du musst einfach oft sehen, dass vieles von unserer Härte und vieles von unserer Schroffheit ist oft Schwäche. Wenn die Salbung uns wirklich zurechtgebracht hätte, hättest du das gar nicht, weil das Olivenöl wirken würde. Nun sagt die Bibel aber auch in dem Kapitel etwas, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst jetzt sagen, ja, das müsste ja dann bedeuten, wenn ich in Ordnung bin mit Gott, keine bewusste Sünde habe, alles gereinigt ist durch Jesu Blut, dann müsste ich ja in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Ja, wenn es alles echt ist. Da ist man auch nicht mehr fanatisch, sondern da ist man letztendlich in der Ruhe des Christus. Aber jetzt kommt ein Problem. 2. Mose 30, 32, Folgevers sagt, es soll nicht auf das Fleisch irgendeines Menschen gegossen werden. Auf keines Menschen Fleisch. Geist und Fleisch widerstreben einander. Das heißt, dort, wo du in deinem Herzensgesinnung fleischlich bist, wird die Salbung nicht draufgegossen. Jetzt kommen wir plötzlich zum zweiten Punkt, neutestamentlich. Und zwar nicht nur das Reinigen durch Jesu Blut, sondern auch die Aufgabe der Fleischlichkeit, das heißt die Annahme des Kreuzes, dass du dich firm mit Christus gekreuzigt hältst, in deine ganze fleischliche Anwandlung, dass du das einfach für dich annimmst, dann wirkt das in der Fülle. Und dann kann der Heilige Geist in der Fülle wirken, aber der Heilige Geist wird nie auf Fleisch gegossen. Wenn du nicht bereit bist, deine Fleischlichkeit aufzugeben, wirst du nie in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Es war ja die Verführung, dass man uns weiß gemacht hat, dass du durch Techniker die Fülle des Heiligen Geistes kriegst. Und du kriegst ja nicht die Fülle des Geistes, sondern du kriegst die Fülle des Fleisches. Auf eine ganz andere Art. Aber sobald du bereit bist, dein Fleisch aufzugeben, kommt das Salböl über dich und du wirst im Heiligen Geist letztendlich leben. Sprüche 27, 9. Jetzt kommen wir zu was, das ist schwierig zum Erklären. Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz. Verstehst du? Öl, die Salbung, die Wirkung des Heiligen Geistes, erfreuen das Herz. Wie viele Gläubige hast du, die dauernd denken, sie kommen zu kurz? Wie viele Gläubige hast du, die mit diesem Leben unzufrieden sind? Wie viele Gläubige hast du, die frustriert sind? Hier sagt die Bibel, Öl, Salbung bewirkt, dass du dich freust. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, man würde den Gläubigen viel mehr glauben, dass das Evangelium so befreiend ist, wenn ihnen die Freude aus allen Knopflöchern blitzen würde. Hat er recht. Wisst ihr, die Bibel sagt, die Salbung des Öl bewirkt letztendlich Räucherwerk, Gebet, bewirkt letztendlich, dass der Gläubige eine Freude kriegt, die den Ungläubiger nicht hat. Die Frucht des Geist, das ist Friede, das erste Friede mit Gott, zweite Freude. Das heißt, da kommt eine tiefgründige Freude in mein Herz hinein, die mich letztendlich so befriedigt und so zur Ruhe kommen lässt, dass ich will es nicht übertreiben, aber in der Lage bin, alles zu ertragen. Auch unter durchzugehen. Das ist ja das, wo der Mensch oft sagt, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Ich habe in meinem Leben Erfechtungen gehabt, ich kann die nur so beschreiben, Erfechtungen so brutal, so mörderisch, dass ich manchmal am Rand der Verzweiflung dahin getaumelt bin. Und ich habe manchmal mich ernstlich gefragt, ob ich es packe. Aber ich habe das genau festgestellt, was in 1. Korinther 10, 12 steht. Die Versuchung ging nie über meine Kraft, Gott hat sie kontrolliert. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er kontrolliert und dann kam die Freude. Wisst ihr, und Evangelium ohne Freude ist kein Evangelium. Was ist denn die frohe Botschaft? Die frohe Botschaft ist doch der größte Chaot, der schlimmste, charakterlich Verderbte, der von der Sympathie her unsympathischste Mensch. Das größte Ekel kann durch die Wirkung der Salbung, durch die Wirkung der Erlösung, durch das Opfer Jesu verwandelt werden in einen Mensch, der für die anderen Menschen angenehm ist. Das ist doch was Herrliches. Das heißt, es gibt Hoffnung, absolute Hoffnung. Da muss keiner verzweifeln. Wisst ihr, und ich weiß, wie man sich selber verzweifeln kann. Das ist schlimm. Aber die Salbung nimmt es weg. Prediger 9, 7. Was soll ich tun? So geh nun hin. Mit Freuden iss dein Brot und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Lass deine Kleider alle Zeit weiß sein, das Blut. Und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt, die Salbung. Das heißt, du musst nur dafür sorgen, dass das Blut dich reinigt und dass du voll Heiligen Geistes bist, dass du dein Fleisch aufgibst, das Opfer in der Tiefe annimmst und du wirst automatisch diese Freude haben, du wirst automatisch diesen Sieg haben und dann wird etwas Wunderbares passieren. Darum schätze ich auch das Alte Testament so als das Bilderbuch. In Hohelied 1, Vers 3 sagt die Bibel, lieblich duften deine Salben. Das sagt hier die Sulamit, das sagt die Gemeinde zu Christus, zum Erlöser, zu ihrem Bräutigam und sagt, deine Salbung. Wann hast du dem Herrn das letzte Mal gedankt für die Salbung? Wisst ihr, es ist oft so, wir verstehen sie oft gar nicht. Die Salbung ist was Herrliches. Wenn das Wirken des Heiligen Geistes in der stillen Zeit in deinem Herzen arbeitet. Lieblich duften deine Salben. Dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Darum lieben dich die Jungfrauen. Das heißt, dann plötzlich wird es sein wie ausgegossenes Salböl und du wirst den Herrn Jesus lieb haben. Du brauchst dich nicht anstrengen, den Herrn Jesus lieb zu haben. Das ist sinnlos. Sondern du musst nur tief gesalbt sein mit seinem Heiligen Geist. Du musst nur vollkommen zu seinen Füßen legen. Du gibst dein Fleisch auf, lässt dich tiefgründig reinigen, lässt dich salben und es wird passieren. Wisst ihr, wir haben ja Maria und Martha studiert. Und bei Maria in Johannes 3, Vers 12 ist was ungeheuer Wichtiges passiert. Dann nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße, trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Eine Gemeinde wird erfüllt vom Geruch des Salböls. Wisst ihr, was das bedeutet? Da kommen Menschen herein in die Versammlung und sagen, hey, nicht so, wie es oft ist, was sind denn die frommen, für komische Leute? Was die Ungläubigen mir manchmal erzählen? Was sie für Erfahrungen in den Reihen der Gläubigen machen? Ich muss manchmal sagen, ich weiß, was du meinst, Entschuldigung. Aber es geht ja nicht um das, wie die Gläubigen sind, sondern um den Herrn. Aber dann würde die Gläubige hereinkommen, wenn jeder von uns zu Füßen Jesu liegen würde und jeder so gesalbt wäre mit dem Heiligen Geist, dass der Duft der Salbe das gesamte Haus, die gesamte Gemeinde erfüllen würde, dann würde die Gläubige reinkommen und sagen, was ist das? Hier ist was. Was habt ihr, das ich nicht habe? Salbung. Dann könnt ihr ihnen erklären, ja, wie kriege ich Salbung? Blut. Ohne Blut keine Salbung, du brauchst erst Blut. Ja, wie kriege ich Blut? Dann könnt ihr ihm die Erlösung erklären. Es ist so einfach. Aber das Problem auch der Gemeinde ist oft, dass die Gemeinde nicht vom Geruch der Salbe erfüllt ist. Und dann kommt der Geruch des Fleisches. Und wisst ihr, was ganz schlimm ist? Der Geruch von altem, verderbtem Fleisch. Wenn Fleisch zu lange liegen gelassen wird und nicht bereinigt wird, dann stinkt es. Und das ist das, was die Ungläubigen dann sehen. Schade. David war ja ein faszinierender und gleichzeitig ein schlimmer Mann. 2. Samuel 12, 20. Er war ein Mann, der Gott dient hat, der aber Fleisch hatte vor einer ungeheuren Kraft. Als David von dieser bösartigen Sünde des Ehebruchs und des Mordes wirklich Buße getan hat, ist etwas passiert. Er betet ja der Psalm 51, schreit nach Isop. Nach einem Büschel, das ins Blut getaucht wird, er wird vom Blut gereinigt und damit kommt die Salbung zurück. Und jetzt heißt es in Vers 20, da erhob sich David von der Erde, wusch und salbte sich, zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Das gleiche wie bei Ruth. Dann stehst du als Gläubiger, sobald du Buße tust und dich reinigen lässt, dann stehst du auf. Dann wirst du gewaschen und dann kommt die Salbung, dann kommen die anderen Kleider, die Kleider des Heils, dann kommt die Reinigung, dann bist du fleckenlos und dann gehst du in das Haus Gottes. Versteht ihr? Ich werde es nie vergessen. Ich hatte eine Krise, vielleicht die schlimmste Krise, wo ich ein ganz junger Gläubiger war. Ich schätze, dass diese um das Jahr 78 war. Und in der Zeit, da habe ich angefangen, mich von der Gemeinde abzuseilen. Kennt ihr das? Mit besten Gründen. Und dann hat ein Prediger gepredigt, werde ich nie mehr vergessen. Ich weiß nicht mal, wer es war. Schau, egal. Er hat gepredigt von den Trittbrettfahrern der Arche Noah, die durch die Tür hineingegangen sind in die Arche Noah und dann wieder letztendlich am Trittbrett stehen. Gut, es war ein gewagtes Bild, ist nicht so ganz theologisch konsequent und korrekt, aber ist ja egal. Für mich hat es geholfen. Und zwar, mir hat es insofern geholfen, ich habe mir überlegt, habe gesagt, ja, du bist so ein Trittbrettfahrer. Und hat einen Satz gesagt am Schluss und sagt, wisst ihr, Geschwister, das Verlassen der Gemeinde, das Schwänzen ist nicht der erste Schritt zum Abfall, sondern der zweitletzte. Von dem Moment an habe ich angefangen, mich ernstlich zu fragen, wo stehst du vor Gott? Und es kam neue Erweckung in mein Leben hinein. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches in Prediger 10. Das sind ja die tiefe Kapitel, wo Salomo dann letztendlich auch seine eigene Erfahrung weitergibt. Der Gesalbte des Herrn, der völlig versagt. Tote Fliegen bewirken, dass das Öl des Salbenmissers stinkt. Das heißt, du kannst die Wirkung der Salbung so zunichte machen, wenn du geistlichen Tod bei dir duldest. Und wenn du das wirklich bei dir duldest, das ist was Ekelhaftes. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja etwas, das ich hasse wie die Pest. Kennt ihr die kleinen Mücklein, die vom Obst angezogen werden? Ich hasse das wie die Pest. Ich bin einer der schlimmsten Jäger nach diesen Mücklein, weil ich hasse sie. Ich habe mir oft schon gewünscht, dass mein Hund sie jagt, aber dem sind sie egal. Also muss ich immer selber jagen. Wisst ihr, und wenn jetzt sowas auf Lebensmittel draufkommt, ist schon ekelhaft, aber lass das einmal auf eine wunderschöne weiße Salbe draufkommen. Das ist dreckig, das musst du abheben, musst du rausnehmen. Und er sagt hier, tote Fliege bewirke, dass das Öl des Salbenmüssers stinkt. Es wird dreckig, das wird elend und dann wirst du für die Ungläubigen nicht mehr anziehen, sondern stinkend. Wisst ihr, und von daher hängt von diesem Vorgang, dass mein Ohr gesalbt ist, dass mein Fuß gesalbt ist, dass mein Daumen gesalbt ist, dass ich wirklich in dieser Salbung lebe, die mich auch über mich selber belehrt, die mich belehrt, alles, was für mich persönlich wichtig ist. Von daher ist es von letzter Bedeutung, dass das bei mir passiert. Natürlich, in Amos 6,6 gibt es etwas, sie trinken Wein aus Schalen, salben sich mit den besten Ölen, aber um den Schaden Josefs kümmern sie sich nicht. Man kann sogar gesalbt sein mit dem Heiligen Geist, kümmert sich aber nicht um seine Berufung, kümmert sich nicht um die anderen Schafe, dann ist nur noch eine kurze Frage der Zeit, dann stinkt es wieder. Und dann wird man blind, dann wird man geistlich blind, dann haben wir keinen Blick mehr für seinen eigenen Zustand. Das ist etwas Schreckliches, wenn man seinen eigenen Zustand nicht mehr erkennen kann. Das ist auch Laodicea. Die Endzeitgemeinde wird so sein, dass sie keine Salbung hat. Sie ist dem Fleisch verfallen. Sie ist der Augenlust verfallen. Sie ist der Fleischeslust verfallen. Wisst ihr, und Gott kann die Gemeinde nur aufschrecken durch schlimme Dinge. Und der Heilige Geist wirkt ja nicht nur an uns Gläubigen, sondern er wirkt auch hier in dieser Welt. Wir haben den großen Zeiger an der Weltuhr Gottes, das ist Israel. Ich hab einen Bericht gesehen, wo die, also es ist sicher ein Propagandafilm, so DVD, ist sicher ein Propagandafilm von Israel. Das ist keine Frage. Also, dass das ein neutraler Film ist, das habe ich nie geglaubt. Und da beschreiben die ganzen Leute, wie sie ihre große Krise gemeistert haben, was sie hinter der Kulisse getan haben. Da beschreiben sie unter anderem, wie sie 1981 den Atomreaktor im Irak zerbombt haben. Und es waren ja viele Gottlose. Und einer von denen sagt, wisst ihr, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gar nicht. Sagt er, die Iraker hätten uns eine Viertelstunde vorher sehen müssen auf ihren Schirmen. Sie haben uns nicht gesehen. Sie haben es nicht gesehen. Wir sind hingeflogen, da haben die Bombe runtergelassen. Sie haben nichts gesehen. Und er sagt, die waren halt schludrig. Und ich denke, Junge, du hast keine Ahnung. Und der andere, einer der Piloten, hat gesagt, ich habe zu Gott geschrien. Du hörst dann, wenn er Hebräisch redet, dass er sagt, Elohim. Und da hat es ein paar gehabt, die gläubig waren. Die haben dann zum lebendigen Gott geschrien. Gott hat das Wunder getan. Das heißt, der Geist wirkt auch hier in der Welt. Und da ist das Wunder passiert. Und wenn du Augen hast, die geöffnet sind, dann wirst du die Wunder sehen an dem verheißenen Volk, dann wirst du die Wunder sehen an der Gemeinde Jesu, dann wirst du die Wunder sehen bei dir. Und dann wirst du hier plötzlich merken, dass der Heilige Geist an dir wirkt, dass er dir Salbung geben will. Und die verblendete Gemeinde, der sagt der Herr Jesus in Offenbarung 3, Vers 18, was ganz einfach. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das Wesen Gottes, das wäre der Daumen, letztlich das Ohr und der Fuß wieder gesalbt, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider des Heils, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe. Das heißt, ich brauche die Salbung für mein geistliches Auge, dass ich wieder klar sehe. Und wir sind alle fasziniert, hoffe ich wenigstens, vom Psalm 23, den wir uns ja schon auch von Kindesbeinen normalerweise beigebracht hat. Und wenn ja irgendjemand, der nur ein bisschen von sich sagt, dass er gläubig ist, dann weiß er wenigstens der Psalm 23. Und da sagt die Bibel nicht nur, dass der Herr mein Hirte ist, sondern sie sagt in Vers 5, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Jetzt kommt die Aussage: Mein Becher fließt über. Weißt, wisst ihr, Gläubige, wenn ich jetzt einfach stoppe und sage: Moment, wenn ich das alles höre, dann ist ja der Wille Gottes, dass die Salbung bei mir eine volle Fülle des Heiligen Geistes wirkt. Dann ist ja der Wille Gottes, dass letztendlich meine Schmerzen gelindert werden, auch meine seelischen, geistlichen Schmerzen. Er will, dass ich wieder hingegeben, dass ich leidenschaftlich ihm diene, dass mein Schmerz, der mich halb kaputt macht, dass ich den weglegen kann, dass ich jede Beleidigung, alles Beleidigte, alles Unversöhnliche ablegen kann, dass ich meine Brandwunde geheilt bekomme, die mir der Teufel geschlagen hat, und dass ich hier angenehm bin für meine Mitmenschen. Das ist ja der Wille Gottes. Na, ist doch das, wenn mein Becher überfließt, dann muss doch das da sein. Wenn er nicht überfließt, garantiere ich dir. Wenn ich dich sehen könnte, immer geistlicher Röntgenschirm, wenn du sagst, ich habe es nicht, dann könnte ich dich auf einem geistlichen Röntgenschirm durchleuchten, und ich garantiere dir, du hättest 100%, einer von diesen drei Stellen oder an zwei oder an allen drei, keine Salbung mehr. Und zwar Ohr, Daumen, Fuß. Irgendwas ist passiert. Zum Beispiel auch die Frage der Gemeinschaft, Psalm 133. Soll ich mal ganz ehrlich sein, was erfahrungswert ist? Also ich habe bei meinen Kollegen, vielleicht mit einer Ausnahme, eigentlich nie Menschen kennengelernt, die untereinander so eckelig sind, wie teilweise die Gläubigen untereinander. Das ist eigentlich schlimm. Es mag jemand andere Erfahrung gemacht haben, akzeptiere ich auch, weil es muss ja nicht alles positiv sein. Ich sage ja darum ausdrücklich mit einer großen Ausnahme, die möchte ich auch betonen. Aber Psalm 133 sagt: Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, wie das feine Öl auf dem Haupt, das Haupt Jesus Christus, jetzt fließt das Öl, das herabfließt in den Bart Aarons, herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wisst ihr, wo der Saum seiner Kleider war? Das war der Teil, wo die Gläubigen ergriffen haben, die Hilfe suchten, dass sie Rettung bekommen haben. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Das heißt, sobald die Gläubige so vorwärts geht, geht das Öl bis zum Saum des Kleides. Das heißt, du kriegst konkrete Hilfe für deine Not. Du darfst nicht dauernd die Hilfe von Menschen erwarten, die taugt nichts, sondern du brauchst Hilfe von ihm. Er löst es über die Salbung. Der Weg dazu, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Das ist die dauernde Reinigung. Versteht ihr, mir ist das klar geworden. Wir sind so verderbt. Wenn das Blut uns nicht dauernd die ganze Zeit reinigen würde als Gesalbte, könnten wir gar nicht in der Gegenwart Gottes bestehen, weil wir sehr viele Wesenssünden begehen, die wir gar nicht merken. Die Bibel sagt dann in Vers 9 von 1. Johannes 1, wenn es aber ins Bewusstsein kommt, dann muss ich die Sünde bekennen und dann reinigt mich das Blut direkt. Aber unabhängig davon bewirkt die Salbung, dass ich die ganze Zeit gereinigt werde. Was soll ich tun? Brauchst du die Salbung? Brauchst du die Salbe von Gilead? Brauchst du nicht. Wenn du sie heute nicht brauchst, brauchst du sie spätestens morgen. Wenn du sie morgen nicht brauchst, übermorgen. Der Zeitpunkt kommt, wo du es brauchst. Offenbarung 22, 17, der Schluss der Offenbarung sagt was ganz Einfaches. Das ist die Botschaft der Gemeinde. Der Geist und die Braut sprechen. Das heißt, der Heilige Geist und die Braut, die Gemeinde, hat eine Botschaft. Komm! Wer es hört, der spreche, komm! Wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn du Hunger und Durst hast, vor allem Durst, nach dem Wasser des Lebens, wenn du diese Salbung willst für deinen Daumen, für dein Ohr, für deinen Fuß, dass du in der Fülle des Geistes leben kannst, dass du alles verarbeitest, dass deine Wunde zugeht, dass du so bist, dass du kein Teil des Problems mehr bist, sondern dass du ein Teil der Lösung bist, dass du ein Segen sein kannst für andere Leute, dann sagt die Bibel, komm, wenn du Durst hast, komm, und dann nimm das Wasser des Lebens umsonst. Weißt du, warum du es umsonst kriegst? Weil er alles bezahlt hat mit seinem kostbaren und teure Blut. Man kommt dann wie im Alten Testament. Man nimmt das Schuldopfer für alles, was man als Sünde weiß, lässt sich reinigen nach Geist, Seele und Leib vollständig. gibt sein Fleisch preis, indem er sich für mit Christus gekreuzigt hält. Dann kommt die Salbung automatisch über mich. Und dann beginnt man im Geiste zu wandeln. Galater 5,16, wie er im Geist ist. Dann hört man auf das leise Mahnen und Ziehen des Heiligen Geistes, wenn die Taube sich auf mich setzt. Die Taube ist ein scheues Tier, die setzt sich nicht auf Fleisch. Das Öl wird nicht auf Fleisch gegossen, sondern die setzt sich nur dorthin, wo der Geist ist. Und dann kommt deine Seele zur Ruhe. Egal, was du für eine Not hast. Gell? Und jeder Mensch hat irgendwo auf dem anderen Eck Nöte. Soll mir doch keiner erzählen, dass er keine Nöte und Sorge hat. Dann bringt der Herr mich und dich zur Ruhe. Durch die Salbung. Sprache Kanaans. Ihr Gläubigen seid Gesalbte. Und jetzt nimmt die Wirkung der Salbung in der Fülle für dich an, dass es passiert. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, danke dir, dass du der Gesalbte bist, den der Vater im Himmel gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist ohne Maß, dass auf dir die Wolke und Feuersäule, die Schechina, geruht hat und dass du der Herr der Gemeinde bist, das Haupt der Gemeinde, der uns in einem Geist zu einem Leib tauft bei der Errettung und dass du es bist, der uns gesalbt hat und dass du willst, dass deine Heilige gewaschen sind in deinem Blut, dass deine Heiliger gesalbt sind, dass sie Könige und Priester sind und dass sie wiederum priesterlich dienen in deinem Hause, dass sie wiederum den Menschen die Wirkung dieser Salbung nahebringen. Du weißt, wo jeder von uns steht, ob jemand in unserer Mitte ist, der noch nicht wiedergeboren ist, dann erbarme dich. Du siehst aber auch uns Gläubige, erbarme dich, dass wir solche Gesalbte sein können, bei denen Ohr, Daumen und Zehe gesalbt sind. Dass wir in der Fülle des Geistes gehen können. Und ich bete dich dafür und danke dir, dass wir es umsonst bekommen und dass wir nehmen können, wenn wir nur durstig sind. Gib uns einfach Gnade dazu und ich danke dir dafür. Amen.